Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo, heute ist Andrea Petkovic zu Gast, international bekannte Tennisspielerin, Profi seit 14 Jahren und frisch gebackene Schriftstellerin. Ihr erstes Buch ist gestern erschienen. Hallo Frau Petkovic, schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Wie fühlt sich denn die neue Berufsbezeichnung an, Schriftstellerin?
Also wirklich sehr seltsam und auch mein Leben fühlt sich sehr seltsam an, weil sonst immer, wenn ich zu Interviews eingeladen war, wusste ich genau, welche Fragen mich erwarten. Und ich hatte schon so meine automatisierten Sportlerantworten, so ja, ich war heute ein bisschen schlecht drauf und so. Und die kann ich jetzt alle nicht mehr auspacken, deswegen muss ich neu dazu lernen und mir neue und schlauere Antworten einfallen lassen.
Auf den ersten Blick scheinen das ja zwei ganz verschiedene Tätigkeiten zu sein. Also Spitzensport betreiben, Bücher schreiben, oder haben Sie doch Gemeinsamkeiten entdeckt?
Es gibt tatsächlich Gemeinsamkeiten, und zwar einerseits diese strenge Einsamkeit, in der beide Prozesse stattfinden. Also ich spiele ja Tennis, was ein Einzelsport ist. Wir stehen alleine auf dem Platz. Ich spiele auch sehr selten Doppel. Das heißt, ich habe wirklich die volle Verantwortlichkeit. Und da habe ich mich im Schreiben auch wiedererkannt, dass einfach diese komplette Verantwortlichkeit und dieser Prozess des Selbstentscheidens und Selbstbestimmen, wohin die Geschichte geht, das war sehr ähnlich. Und was auch sehr ähnlich war tatsächlich, war dieser Flow-Zustand, in den ich geraten musste, um meine besten Leistungen abzurufen. Also so im Tennis, so wie im Schreiben, wenn ich in so einem Flow-Zustand, der so zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein sich einpendelt, da konnte ich meine besten Leistungen abrufen.
Andrea Petkovic spielt Tennis, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, und sie schreibt neuerdings. Ihr erstes Buch ist gerade erschienen und alles deutet darauf hin, dass es ein großer Erfolg wird. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, heißt dieser Band. Frau Petkovic, jetzt kommt die klassische Frage. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Warum? Das ist frage ich mich heute jeden Tag, seit es erschienen ist. Ich habe tatsächlich schon immer geschrieben. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, dass ich Tennis und Schreiben hat eigentlich immer schon zu mir gehört. Ich habe nur nicht veröffentlicht. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ich habe tatsächlich in Amerika vorher angefangen zu veröffentlichen. Ich habe dort einige Reportagen geschrieben, im Sportbereich natürlich. Und da bin ich vielleicht eher als Autorin bekannt. Und dann hatte ich irgendwann die Chance und die Möglichkeit, eine Kolumne bei der SZ zu schreiben. Und seitdem bin ich vielleicht auch erst auf dem deutschen Markt als Autorin ins Erscheinen getreten. Und jetzt mit Buch. Ich weiß selbst nicht, wie das geschehen konnte.
Das glaube ich Ihnen nicht. Sind Sie denn eine flotte Schreiberin oder sind Sie so eine, die um jedes Wort ringt und wenn Sie rauchen würden, pro Satz eine Schachtel rauchen würde?
Also metaphorisch rauche ich natürlich mehrere Schachteln, wenn ich schreibe, und habe immer zwei Gläser Wein links und rechts neben mir stehen. Aber in Wirklichkeit bin ich relativ strukturiert. Ich schreibe immer in so einer Art Assoziationsgeschichte, würde ich sagen, Worte auf, mit denen ich die Geschichte verbinde, assoziiere, welche Stimmung ich herbeirufen möchte, welche Atmosphäre ich mit der Geschichte verbinde. Das mache ich dann wirklich in so einem Flow, wo ich einfach alles runterschreibe. Dann versuche ich, ein Narrativ zu entwickeln, einen roten Faden. Dann schreibe ich das Kapitel relativ schnell. Aber im Nachhinein, dann kommt der Pfennigzähler, dann bin ich an jedem Wort und schraubel rum und verzweifle an mir selbst. Das ist etwas, was ich lernen musste im Schreiben, was ganz anders ist im Tennis. Im Tennis akzeptiert man irgendwann relativ schnell, dass man nichts mehr machen kann. Wenn man verloren hat, hat man verloren, man muss nur lernen, es zu akzeptieren. Im Schreiben allerdings kann man immer wieder zurückgehen und nochmal was ändern. Und da muss man wirklich lernen, einfach aufzuhören und zu sagen, es reicht jetzt, Andrea.
Also Perfektionistin sind Sie auch.
Ja.
Ich habe das Buch ja als eine Reihe von autobiografischen Geschichten gelesen. Also es geht um Tennis, ganz viel, aber auch um Freundschaft, um Einsamkeit, um Familie, um Deutsches, um Serbisches. Unter diesem Buchtitel steht aber das Wort Erzählungen. Mhm. Es ist nun Fiktion Oder ist es nun doch die Wahrheit?
Es gibt ja diesen schönen modernen Begriff in der Literatur der Autofiktion, ja. Hinter dem sich wahrscheinlich ganz viele Autoren und Autorinnen verstecken, um über ihr Leben in einer offenen Form zu schreiben. Und da reihe ich mich auch, glaube ich, ein. Also ich habe mir sicherlich Freiheiten genommen. Ich habe Namen geändert. Ich habe Zeiten zusammengezogen, um Sachen mehr Sinn zu geben. Oder einfach, das Leben schlägt ja fantastische Kapriolen, aber das macht es manchmal schwierig, einen roten Faden zu haben. Und da habe ich mir doch Freiheiten genommen. Und ich glaube, dass tatsächlich in diesen Freiheiten und in dieser literarischen Verarbeitung wahrscheinlich am Ende mehr Wahrheit drin steckt, als wenn ich es einfach so heruntergeschrieben hätte, weil dadurch natürlich mehr Atmosphäre und mehr Emotion hineingewandert sind, würde ich sagen.
Das finde ich interessant, weil mir aufgefallen ist beim Lesen dieser Texte, dass sie häufig tatsächlich so Erklärungen suchen. Mhm. Das Leben ist eben so und so und das kommt daher, weil. Mhm. Und das scheinen sie beim Schreiben dann ganz bewusst eingesetzt zu haben.
Ich glaube, einer der großen roten Fäden des Buches ist so, ich versuche mir selbst zu erklären, warum ich eigentlich so ehrgeizig bin. Und ich komme so ein bisschen zu dem Resultat, dass es mit meinem Migrationshintergrund zusammenhängt, dass ich mich als Außenseiter gefühlt habe als Kind. Und dann habe ich irgendwann diese Dokumentation über Michael Jordan gesehen, wo er sich so wirklich krampfhaft Rivalitäten sucht, die im echten Leben gar nicht da sind, sondern nur in seinem Kopf herrschen. Und da habe ich so gedacht, oh Andrea, vielleicht liegt es einfach an deiner Persönlichkeitsstruktur und es hat überhaupt gar nichts mit all dem anderen zu tun. Aber da war das Buch schon geschrieben und ich konnte nicht mehr zurückgehen. Das Schöne ist, es kann keiner beweisen, was die Wahrheit ist, ob es wirklich an mir liegt oder ob es an meiner Biografie liegt.
Es werden ja auch nicht so platte Gründe genannt. Eines ist mir ganz deutlich geworden, das haben Sie jetzt auch gleich schon am Anfang gesagt, dass Tennisprofis offenbar ein wirklich einsames Leben führen. Das ist so ein Motiv, was immer wieder auftaucht. Manchmal auch so ganz anrührend, als sie noch so ganz jung sind, als sie nämlich allein dann zu den Wettkämpfen fahren mussten, weil ihre Eltern kein Geld hatten, um Trainer und Physiotherapeuten mitzuschicken. Und später schreiben sie dann, wie einsam man auf dem Platz ist, im Kraftraum, auf der Laufbahn. Aber eigentlich haben doch Profis, das ist so das Bild, was man so sieht, ich meine, die Familie sitzt in der Box, die haben doch immer eine ganze Crew um sich rum.
Also einerseits sieht man immer nur die Grand-Slam-Turniere wirklich im Fernsehen und da kommen immer alle mit. Aber das sind 4 Turniere im Jahr. Die Leute denken, das ist wie das Sportlerleben immer funktioniert. Aber in Wahrheit sind 90% eines Sportlerlebens wirklich hinter den Kulissen, alleine auf dem Fahrrad, morgens alleine in den Wald laufen gehen oder dann nach dem Match. Natürlich steht der Trainer dann da und erklärt dir, warum du verloren hast, aber du musst ja dann trotzdem noch in dein Hotelzimmer gehen und dir was zu essen bestellen und irgendwie mit deinen eigenen Gedanken und deiner eigenen Enttäuschung klarkommen. Und das fühlt sich dann doch sehr alleine an, weil man dann eben nicht den Zugang zu seiner Familie und seinen Freunden hat oder Leuten, die nicht in diesem engsten Tenniskreis sind, dass die einmal ablenken würden von seinem eigenen Gedankenkreislauf.
Ehrgeiz haben Sie schon genannt. An einer Stelle in dem Buch schreiben Sie auch, Tennis würde Ihnen und allen anderen, die diesen Sport machen, natürlich auch Selbstsucht und Egozentrik abverlangen. Das klingt wesentlich weniger sympathisch als Ehrgeiz.
Das ist wahr. Und es war auch, glaube ich, eines der Themen, wo ich sehr rücksichtslos mit mir selbst sein wollte und mich da nicht selbst schützen wollte, sondern das wirklich auch zur Sprache bringen wollte, dass wir Tennisspieler Egomanen sind. Es ist ein hartes Wort, aber es ist so. Und wir werden dazu erzogen im kleinsten Kindesalter, weil es eine Einzelsportart ist, weil sich alles um den Tennisspieler oder die Tennisspielerin dreht. Und das ist das Paradoxe im Tennis. Im Fußball hat man wenigstens noch diese Dynamik, dass der Verein den Trainer anstellen kann, sodass immer eine gewisse unabhängige Autorität herrscht. Bei uns im Tennis, wir stellen den Trainer ein, wir stellen den Physiotherapeuten ein, wir organisieren das ganze Team um uns herum.
Und schmeißen sie wieder raus.
Und können sie genauso wieder rausschmeißen natürlich. Und das führt natürlich dazu, dass ich meinen Trainer bezahle, dass er eine Autorität über mich ist und mir eigentlich sagt, was ich zu tun habe. Dieses Paradoxe im Tennis, das ist wahnsinnig schwierig rauszukriegen und es tröpfelt natürlich nach und nach in den Charakter ein. Und das heißt nicht, dass alle Tennisspieler Schweine sind, charakterliche Schweine, aber es ist natürlich eine gewisse Rücksichtslosigkeit und ein gewisser Egoismus ist in allen von uns drinne. Und die Frage, die ja interessant wäre, dann ist das schon vorher so und wird man deswegen Tennisspieler oder wird man erst so, weil man Tennisspieler ist?
Und?
Ich habe keine Antwort.
Andererseits könnte man ja auch sagen, man lernt als Tennisspieler auch zu verlieren, sofern man nicht Novak Djokovic ist. Sie haben, glaube ich, im Einzel 6 Turniere gewonnen. Mhm. Aber wie viele haben Sie verloren?
Puh, unzählige. Das ist wirklich so interessant bei uns im Tennis, dass wir, also selbst diese Titel, die wir dann gewinnen, am nächsten Tag geht es ja weiter. Sonntags ist das Finale und montags ist schon das nächste Turnier. Das heißt, der Genuss eines Sieges ist sehr, sehr vergänglich. Als ich diesen Abschnitt im Buch geschrieben habe, habe ich darüber nachgedacht, gibt es eigentlich andere Sportarten, die genauso ein extremes K.O.-System haben wie wir im Tennis? Also bei uns ist es wirklich so, wenn du einen schlechten Tag hast und verlierst, bist du raus. Da muss man schnell lernen, Niederlagen zu akzeptieren, zu verdauen und weiterzumachen.
Und vor allen Dingen gibt es kein Unentschieden.
Es gibt nie Unentschieden, das ist so gemein.
Also Sie würden das einführen, Unentschieden?
Ja.
Und sowas wie die Bundesliga, so man sammelt so Punkte und am Ende der Saison wird abgerechnet?
Es gibt ein Masters am Ende vom Jahr, wo die besten 8 Spielerinnen des Jahres gegeneinander antreten. Und dann gibt es noch ein zweites Masters bei uns, bei den Frauen. Das heißt dann die 8. bis zur 16. Spielerin spielt auch nochmal. Und bei diesem kleinen Masters, wie wir es nennen, habe ich mal mitgemacht. Und da habe ich besser gespielt, weil ich einfach sicher 3 Matches hatte und ich hatte mich dann gesteigert und gesteigert und am Ende habe ich dann auch das Turnier gewonnen. Und ich glaube, für meinen Spielertypen wäre das schon ganz gut, wenn man das hätte.
Die Tennisspielerin Andreja Petkovic war unter den Top 10 der Weltrangliste. Heute steht sie auf Platz 95 in Roland Garros. Das ist eines der 4 Grand-Slam-Turniere. Stand sie mal im Halbfinale. Vor 10 Tagen ist sie in der ersten Runde ausgeschieden. Frau Petkovic, wie haben Sie diese Niederlage verdaut?
Nicht gut, wie jede Niederlage auch. Und das Schöne oder das Schlimme ist, dass man, ich bin jetzt 33, bin seit knapp 14, 15 Jahren Tennisprofi. Und ich denke immer, jetzt habe ich es gelernt. Jetzt rege ich mich nicht mehr drüber auf. Und dann sitze ich doch immer hinterher in meinem Hotelzimmer und versuche das Bier, das warme Bier aus der Minibar zu trinken und mich abzulenken. Aber ich glaube, man muss es so sehen, dass solange die Leidenschaft noch da ist, also auch das Leiden nach der Niederlage, solange ist man noch Tennisprofi.
Und die ist noch da?
Die ist noch da, ja. Auch wenn der Körper langsam nachlässt, aber die Leidenschaft ist noch da.
Gehen wir mal an die Anfänge. Ich weiß ja, dass Ihr Vater selbst Tennisspieler war und später dann Tennistrainer, auch Ihr Tennistrainer eine Zeit lang. Aber Ihre Schwester zum Beispiel ist ja nicht Profispielerin geworden. Also wie und warum sind Sie zum Tennis gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also meine Schwester und ich, wir haben beide immer gespielt. Mein Vater wollte, dass wir irgendeinen Sport machen. Das hätte aber auch Fußball, Ballett oder sonst wie was sein können. Es lag natürlich auf der Hand, dass es Tennis wird. Ich glaube, als Kind ist es sehr, sehr schwierig zu unterscheiden, warum Sport einem Spaß macht. Ist es wirklich der Spaß am Spiel oder ist es der Spaß am Gewinnen? Weil wenn man anfängt, sehr früh zu gewinnen, ist es natürlich ein tolles Gefühl als Kind. Und das war bei mir sehr zeitig so. Also ich glaube, schon mit 9, 10 habe ich angefangen, die ersten Turniere zu spielen, in meiner Region gegen die meisten Mädels zu gewinnen, dann auch auf Landesebene gegen die meisten Mädels zu gewinnen. Und natürlich macht es einem Spaß als Kind, zu gewinnen und Erste zu werden und kleine Pokale mit nach Hause zu nehmen. Deswegen ist es schwierig, dann irgendwann im Nachhinein zu sagen, war es eigentlich das Gewinnen, das mir Spaß gemacht hat, oder das Spiel selbst. Und zum Glück habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich tatsächlich Leidenschaft für das Spiel, für den Sport, für Tennis habe.
Und nicht doch eine verhinderte Fußballspielerin sind.
Nee, das glaube ich wirklich. Ich glaube, ich bin nicht so gut im Team. Also ich weiß, ich lasse mich gerade nicht im schönsten Licht meines Charakters dastehen, aber das ist okay. Aber ich bin, glaube ich, keine Teamspielerin, muss ich sagen.
Sie haben es gerade gesagt, Sie waren sehr erfolgreich als Kind. Mit 12 haben Sie das erste Mal verloren. Schlimmer Schock für Sie, aber daraufhin wurden Sie dann noch ehrgeiziger. Und mit 14 und 15 Jahren ging es dann so richtig los. Meisterschaften gewonnen. Ich lese mal 3 Sätze aus Ihrem Buch vor, ein Zitat. Manchmal weinte ich heimlich in die Ärmel meines Sweatshirts, weil ich meine Eltern und meine Schwester vermisste. Ich hatte immer irgendwo zu sein. Ich aß auf dem Weg zum Training, machte Hausaufgaben auf dem Weg zum Training, schlief auf dem Weg zurück vom Training. Jahrelang. Ich hatte nie eine Wahl. Da bin ich gestutzt. Wieso hatten Sie keine Wahl?
Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich Tennis so geliebt habe oder einfach mich an dieses Leben irgendwann gewöhnt hatte. Ich kannte kein anderes Leben. Es war das einzige Leben, das ich kannte. Es war das Leben, dass ich nach der Schule ins Auto stieg und meine Mutter mich zum Training fuhr. Und dann habe ich trainiert und dann ging es nach Hause. Und also in meinem Gehirn oder in meinem Denkprozess kam es überhaupt gar nicht erst dazu, mich zu fragen, habe ich eine Wahl oder nicht. Deswegen hatte ich im Umkehrschluss dann eigentlich keine Wahl, wenn das Sinn macht.
Weiß nicht, also ich habe mit 12 oder 10 mit dem Flötenunterricht aufgehört, weil ich die Frau so doof fand, die Lehrerin. Aber sie hatten offenbar einen sehr netten Trainer, nämlich ihren Vater.
Genau, ich hatte meinen Vater als Trainer und vielleicht muss ich mir dann doch zugestehen, dass ich Tennis schon sehr früh sehr geliebt habe.
Sie wurden 1987 in einem Land geboren, das es nicht mehr gibt, nämlich in Jugoslawien. Mhm. Sie sind dann aber schon mit 6 Monaten nach Deutschland gekommen mit ihrer Mutter. Ihr Vater war schon hier nach Darmstadt. Das war also alles noch vor dem Bürgerkrieg, weil ihr Vater ein kluges, ungutes Gefühl hatte, seine Familie dazulassen. Hat eigentlich dieser Krieg dann in Ihrer Familie, in Ihrem Leben, Frau Petkovic, eine Rolle gespielt, der Bürgerkrieg, der in Jugoslawien dann tobte?
Jein. Also er hat natürlich eine Rolle gespielt im Sinne, dass ich als Kind dann irgendwann feststellte, mein einer Onkel ist hier, jetzt ist auch mein zweiter Onkel hier und meine Cousinen sind da und meine Tanten und auf einmal sind meine beiden Omas da und meine beiden Opas. Aber ich konnte das als Kind nicht einordnen und meine Eltern haben alles dafür getan, dass sie möglichst alles von uns weghalten. Und erst jetzt mit erwachsenen Augen und im Nachhinein kann ich auf diese Phase gucken und sehen, wie gestresst meine Eltern eigentlich waren und dass dann meine Mutter auf einmal auch arbeiten ging, um mehr Geld zu verdienen, weil auf einmal so viele Leute bei uns gewohnt haben in einer sehr, sehr kleinen Wohnung. Und ich glaube, dass ich deswegen auch so ständig über dieses Reihenhaus dann irgendwann spreche. Und ich weiß, dass es, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen als spießig gilt, das Reihenhaus. Und für mich war das aber ein Zeichen, dass wir aufgestiegen waren, weil wir waren ja anfangs in so einer kleinen Wohnung mit so vielen Menschen und jetzt haben wir ein Reihenhaus, in dem wir wohnen, mit Garten und einem Hasen im Garten. Deswegen kommt es auch immer wieder vor, weil es für mich so einen Aufstieg in der Gesellschaft bedeutet hat. Ja, der Krieg war in der Peripherie des Kindes immer da, aber im konkreten Leben, im Alltag nicht, weil meine Eltern alles dafür getan haben, das von uns wegzuhalten. Und wir natürlich auch noch sehr klein waren, meine Schwester und ich.
Sie nennen sich selbst ein Migrantenkind und Sie schreiben, dass Sie sich fremd fühlten mit deutschen Kindern. Mhm. Warum?
Ich glaube, das sind so ganz klassische Erziehungsmethoden vom Balkan, die manchmal ein bisschen mit der Brechstange sind. Und auch jetzt, dass ich Gefahr laufe, das alles so ein bisschen zu stereotypisieren. Aber es war schon so, dass meine Eltern deutlich strenger waren als die Eltern meiner deutschen Klassenkameraden. Und ich erinnere mich sehr gut, dass es damals in der Grundschule war es total trendig, wenn man Geburtstag hatte, als Kind seine Freunde einzuladen. Und die haben alle Isomatten und Schlafsäcke mitgebracht und dann hat man beieinander übernachtet. Und das war so absurd, dass meine Eltern mich da gelassen hätten, dass ich die gar nicht erst gefragt habe. Sondern
also undenkbar war das?
Undenkbar, absolut undenkbar. Und ich habe mir dann immer Ausreden schon vorher ausgedacht und so Kleinigkeiten. Und da fallen mir bestimmt noch ganz viele andere Sachen ein, wo ich einfach wusste, das geht bei meinen Eltern absolut überhaupt nicht.
Andererseits waren Sie ja, das ist glaube ich schon auch nicht untypisch für ein Migrantenkind, sehr auf Anpassung bedacht, also dass man das nicht merkt. Sehr brav in der Schule, sehr erfolgreich. Auf dem Tennisplatz waren Sie auch erfolgreich, hatten wir gerade, aber nicht brav.
Da hat sich wahrscheinlich die ganze Wut und Aggression dann manifestiert, da konnte ich alles rauslassen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Tennis bis heute so sehr liebe und nicht so wirklich davon lassen kann, weil es wirklich diese Form, dieses Viereck des Tennisplatzes, das ist wie so eine sichere Zone für mich, meine Konflikte zu manifestieren. Also da ist es okay, seinen Gegner in Anführungszeichen zerstören zu wollen. Und da kann man das so wirklich miteinander ausmachen oder mit sich selbst ausmachen und seine Aggression ausleben, auch wenn ich froh bin, dass ich dann irgendwann aufgehört habe, Schläger zu schmeißen. Das war dann doch sehr kindisch.
In der Schule waren Sie ausgesprochen erfolgreich. Sie haben eine Klasse übersprungen. Sie haben Abi mit 1,2 gemacht. Sind Sie hochbegabt oder ehrgeizig sind Sie? Das hatten wir schon. Oder haben Sie auch einfach eine große Disziplin und starkes Durchhaltevermögen?
Ich glaube schon, dass es Disziplin und Fleiß ist, mehr als hochbegabt sein, weil ich weiß nicht, inzwischen hat sich ja das Schulsystem auch gewandelt, aber damals, als ich Abi gemacht habe, war schon sehr viel so aufgebaut, dass wenn man wusste, wie man gut lernt, dass man auch gute Noten schreiben würde. Also zumindest hatte ich das Gefühl, ich habe das System so ein bisschen durchschaut. Meine Eltern haben mir nie Druck gemacht, aber vom Gefühl her dachte ich, die erwarten schon, dass ich gut in der Schule bin. Und das war, glaube ich, auch dieses, was Sie vorher angesprochen haben, dieses Migrationsbewusstsein, man muss dazugehören, man muss sich anpassen, ja nicht auffallen, deswegen gut in der Schule sein und nicht diejenige sein, die nicht gut ist. Und da habe ich dann schon manchmal nach langen Trainingstagen nochmal abends gelernt und heimlich unter der Bettdecke, um am nächsten Tag eine gute Note schreiben zu können.
Wir alle haben einen Körper und wir alle sind ein Körper und die Botschaften, die wir so erhalten, was unseren Körper angeht, die werden ja immer mehr in unserem Leben, sind auch recht widersprüchlich. Wir sollen natürlich auf unseren Körper hören, aber wir sollen ihn auch alle mal ins Schwitzen bringen, ihn anstrengen und auch ruhig ein bisschen quälen. Und für Leistungssportler gilt das alles ja noch viel extremer. Andrea Petkovic kann eine Menge Geschichten von ihrem Körper erzählen, der in seinem 33-jährigen Leben schon eine ganze Menge hat erleiden müssen. Zum Beispiel einen Ermüdungsbruch des Rückgrats. Wie konnte denn das passieren, Frau Petkovic?
Das könnte passieren, wenn man nicht auf seinen Körper hört. Also ich hatte irgendwann angefangen, Rückenschmerzen zu bekommen. Und es war aber immer so punktuell. Das heißt, ich hatte es so eine halbe Stunde. Es war sehr schlimm, aber es ging dann weg. Und dann irgendwann war es schon länger, es blieb dann so eine Stunde und es ging dann aber wieder weg. Das erste Mal, als es so einen Tag gedauert hat und es nicht richtig wegging, hatte ich am nächsten Tag ein wichtiges Match. Und ich bin dann morgens aufgewacht und habe dann so ein paar Übungen gemacht und es war ein bisschen steif, aber es ging noch. Und ich weiß noch, wie erleichtert ich war. Und am nächsten Tag, ich hatte dann das Match gewonnen und am nächsten Tag waren die Rückenschmerzen wieder da. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir eine Schmerztablette geben lassen, habe die genommen und habe dann wieder ein Match gespielt. Und so habe ich das etwa 3-4 Monate gemacht. Ich habe dann zum Glück irgendwann aufgehört, die Schmerztabletten zu nehmen. Nicht, dass die noch irgendwas gewirkt hätten. Aber dann war ich in Australien. Ich hatte 6 Wochen Vorbereitung gemacht mit ständigen Rückenschmerzen und kam dann morgens wirklich kaum noch aus dem Bett. Und dann hat mein Trainer einen Arzt angerufen in Australien. Wir sind dann zum Bildermachen gegangen und dann hat man ganz deutlich den Riss in der Wirbelsäule gesehen. Also da ist wirklich der Knochen eingerissen quasi.
Und finden Sie nicht heute sich manchmal ein bisschen
dumm?
Haben Sie jetzt gesagt.
Ich habe es gesagt, genau, deswegen ist es okay. Ja, also das Schlimme ist, ich hoffe immer, dass meine Mutter sich niemals Interviews von mir angucken oder anhören wird, weil ich ganz oft jetzt im Nachhinein sagen muss, meine Mutter hatte damals recht. Und das ist das Schlimmste, was mir passieren konnte im Leben. Nein, ich mache nur Spaß. Meine Mutter war die Einzige wirklich, die mir damals ständig ins Gewissen geredet hat, die immer gesagt hat, mach doch mal langsam, mach doch mal Pause. Aber ich war so getrieben von was auch immer. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin ja so nah dran an irgendwas. Und ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, ich war nicht wirklich ein glücklicher Mensch zu der Zeit, auch wenn ich vielleicht im Tennis sehr erfolgreich war und auf dem Papier sehr erfolgreich war. Ich war einfach ständig getrieben und konnte so ganz basic Grundsachen nicht mehr machen wie, oh, ich habe Schmerzen, vielleicht sollte man mal zum Arzt gehen oder man kann nicht 3 Monate mit Rückenschmerzen spielen. Da war ich überhaupt nicht mehr in der Lage, so drüber nachzudenken. Deswegen all diese Worte, um zu sagen, meine Mutter hatte immer recht.
Es ging dann ja so weiter, nicht? Kaum hatten Sie das auskuriert, kam ein Bänderriss, kaum war der auskuriert, kam ein Meniskusriss. Haben Sie denn niemals dran gedacht, vielleicht doch mal mit dem Tennis aufzuhören, dass das für Ihren Körper nicht gut ist?
Das ist komisch, dass ich das wirklich nie hatte. Was mir allerdings ständig kam, waren diese Zweifel, ob ich es wieder zurückschaffen könnte, ob mein Körper sich jemals wieder so ausheilen würde, dass ich wieder auf der höchsten Weltspitze mitmachen könnte oder ob auch meine Einstellung, ob ich nochmal diesen Glauben an mich selbst entwickeln könnte, weil im Tennis muss man einfach so sehr an sich selbst glauben und daran glauben, dass man besser ist als die anderen. Und daran habe ich oft gezweifelt, aber nicht wirklich an dem Tennisberuf selbst.
Frauen im Leistungssport stehen ja nochmal unter besonderer Beobachtung, beziehungsweise deren Körper. Mhm. Ich habe Anfang des Jahres mit der ehemaligen Boxweltmeisterin Regina Halmich gesprochen und die kann davon auch ein Lied singen. Die hat, also anders als sie, hat nur einen Wettkampf verloren.
Und nicht schlecht.
Ja,
ich wünschte, das könnte ich auch von mir sagen.
Da sind dann sofort die Bilder von ihr veröffentlicht worden, das Gesicht blutüberströmt und mit den entsprechenden Unterschriften: Wollen wir sowas sehen von unseren Frauen? Nein. Sie sind ja auch gerade als Frau angegriffen worden wegen ihres Körpers, weil sie dummerweise mal Kommentare unter einem YouTube-Video gesehen haben. Und sie schreiben, sie seien dann dem Druck erlegen, einem Weiblichkeitsideal zu entsprechen, haben Mascara aufgelegt, ein T-Shirt statt ein Top bestellt, um die muskulösen Oberarme zu kaschieren. Wie lange hat das gehalten, Frau Petkovic?
Es hat bestimmt 2 Jahre gehalten. Also wenn nicht sogar, wenn ich mir jetzt nicht selbst in die Tasche lüge, vielleicht sogar 3 Jahre. Und ich musste wirklich, ich würde sagen, fast 29 werden, bis ich kapiert habe, dass es total egal ist. Und ich glaube auch erst mit dem Aufstieg dieses digitalen Zeitalters, wo sich auf einmal das Frauenbild geändert hat. Und dann kam ja irgendwann so Madonna und hatte auf einmal riesen Oberarme und es war dann trendig und Avantgarde und total modisch, dass man Muskeln hatte. Und dann sind alle ins Gym gerannt und haben auf einmal Sport gemacht und Workouts. Und das musste, glaube ich, alles erst passieren, bis ich kapiert habe, ach, Andrea, Schwachsinn, was du hier gerade von dir selbst verlangst, da irgendwie mit langen Pferdezöpfen da versuchen zu spielen. Und dann schwingt er immer so einmal rum bei einer Vorhand und geht dir in die Augen und du siehst nichts, was soll das? Und das hat aber wirklich gedauert, weil natürlich im Tennis schon noch ein bisschen Tradition herrscht. Im Tennis möchte man am liebsten alles auf einmal. Die Mädels sollen sehr schön aussehen und dabei noch Hochleistungssport machen.
Tennis ist ein Abbild des Lebens. Dieser Satz findet sich in dem Erzählungsband Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht, geschrieben von der Tennisspielerin Andrea Petkovic, heute zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Frau Petkovic, warum ist Tennis ein Abbild des Lebens?
Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Und zwar glaube ich, dass der Tennisplatz in seiner Form gewisse Regeln und Gesetze hat, wie auch wir als Mensch in der Gesellschaft gewissen Regeln und Gesetzen unterworfen sind. Und dann kann man sich aber innerhalb dieser Form frei entfalten. Man muss dann aber damit rechnen, dass einem Glück passiert, Pech passiert, Rückschläge passieren, Triumphe passieren, Niederlagen passieren. Und in diesen Triumphen muss man lernen, trotzdem auf dem Boden zu bleiben und gleichzeitig lernen, die Niederlagen zu verkraften und weiterzumachen. Und ich finde schon, dass das ein totales Abbild vom Leben ist, dass, wo auch Schicksalsschläge passieren, Niederlagen, Triumphe, Höhen und Tiefen, durch die wir gehen müssen. Und wenn man das akzeptieren kann und wenn man das einigermaßen gut bewältigt, dann kann man auch ein guter Tennisspieler werden.
Ich habe noch ein Zitat hier. Wie oft habe ich Niederlagen angenommen, hinuntergeschluckt, verdaut, betrauert und dann weitergemacht? Wie oft bin ich aus Triumphen hinausgegangen, euphorisch und dennoch im Wissen, dass sich alles ändern wird? Und so ist der Mikrokosmos Tennis immer auch ein Makrokosmos des Lebens. Aber ich habe den Eindruck, Frau Petkovic, dass Ihr Leben vielleicht schon auch ein besonderes ist, ja, also besonders intensiv und eben immer zwischen diesen Polen Sieg oder Niederlage. Mhm. Mein Leben habe ich bisher nie so aufgefasst, dass es zwischen den Polen Sieg und Niederlage wechselt.
Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt und vielleicht ist auch, warum ich Tennis immer aufs Leben anwende, vielleicht hat es einen ganz einfachen Grund, weil es das einzige Leben ist, das ich kenne. Wie bei ganz schlechten Wissenschaftlern, ich jetzt davon ausgehe, dass jedermanns Leben genauso ist wie meines, weil ich habe ja nur diesen einen Prototyp und deswegen denke ich das vielleicht so. Aber ich glaube schon, dass natürlich dieses, dass man lernt, mit Erfolgen so umzugehen, dass es einen nicht verändert, und Niederlagen anzunehmen und zu akzeptieren und versucht weiterzumachen und sich treu zu bleiben und seinen Wertevorstellungen treu zu bleiben. Ich glaube schon, dass man das in gewisser Weise auch aufs Leben anwenden kann.
Das sicher. Aber ich glaube, so diese Intensität, auch der Adrenalinkick, das ist auch etwas, worüber ich mit Regina Halmich gesprochen habe. Die Spitzensportler, das ist schon nochmal etwas Besonderes. Also es gibt ja auch deswegen viele Spitzensportler, wenn die aufhören, die dann hinterher Drogen nehmen, weil sie eben irgendwo anders mehr diesen wunderbaren Adrenalinkick herbekommen.
Davor habe ich auch echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also ich habe ja irgendwann im letzten Jahr angefangen, eine Sendung im ZDF zu moderieren. Und nach der ersten Sendung alle so, okay, cut, danke, schönes Wochenende. Und dann sind alle so nach Hause gegangen. Und ich weiß noch, ich stand im Studio und habe so rumgeguckt und dachte so, das ist jetzt mein Leben? Wo ist denn der Applaus? Warum applaudiert mir niemand? Und da habe ich echt...
Werde ich sofort meinen Kollegen weitersagen. Ich möchte aus dem Studio kommen und jedes Mal steht da bitte eine Kohorte und applaudiert.
Genau, Konfettibomben und Champagnerregen, genau. Wo seid ihr? Also es war echt so, wo ich kapiert habe, boah, diese Momente, dieses Euphorische und dieses ganz oben und ganz unten, das wird im nächsten Leben bei mir wahrscheinlich nicht mehr so passieren. Und wie kann ich mich daran gewöhnen? Und ist es vielleicht okay so oder ist es vielleicht sogar schöner so? Oder werde ich das Alte, das Tennis vermissen? Und da bin ich echt gespannt drauf, wie ich darauf reagieren werde in Zukunft.
Ich habe noch einen Widerspruch zu Ihrem Tennis- und Leben-Vergleich, weil wir so viel über Einsamkeit sprachen und dass Sie da eben alleine auf dem Platz stehen. Im Leben kann man ja auch gut gemeinsam was erreichen oder auch gemeinsam etwas durchstehen. Mhm. Also ich nehme ein Beispiel, ein Elternpaar hat ein Kind, das schwer erkrankt ist. Dann ist es vielleicht ganz gut, dass die Eltern zu zweit sind, um sich zu stützen und das Kind, um da durchzustehen.
Ja, im Tennis hat man zwar sein Team, aber am Ende ist es dann doch ein sehr einsamer Prozess auf dem Tennisplatz selbst, weil da hast du eben die Entscheidungshoheit und egal, was dein Trainer dir von außen sagt und gibt. Und das ist dann vielleicht doch vergleichbar mit einer gewissen Kindeserziehung, wie als Eltern. Ich habe jetzt keine Kinder, aber ich habe ganz viele Neffen. Alles Jungs, wie als ausgleichende Gerechtigkeit zu meiner Generation, die voller Cousinen war. Also
ich glaube, sie haben
alle
acht
Mädels.
Cousinen. Ne?
Genau, acht Cousinen. Und jetzt bekommen alle meine Cousinen nur noch Jungs. Aber da sehe ich schon, dass die versuchen, ihren Kindern ihre Wertvorstellungen mitzugeben und natürlich auch da gewisse Erwartungen einfließen lassen. Aber am Ende muss doch das Kind entscheiden und am Ende wird doch das Kind seinen eigenen Weg gehen. Und in dem Sinne ist es vielleicht ähnlich mit Tennis, dass Trainer und Physio versuchen, dich zu stützen wie deine Eltern. Aber dann am Ende stehst du ganz alleine in der Arena und musst selbst entscheiden, wer du werden willst.
Andreja Petković ist eine junge Frau von 33 Jahren, doch für den Profisport ist es nicht mehr so jung. Frau Petković, Sie haben schon gesagt, dass Sie die kommende Saison auf jeden Fall noch als Tennisprofi spielen wollen. Erst sollte ja nach diesem Jahr Schluss sein, aber wegen Corona machen Sie es noch ein Jahr länger. Also da ist zumindest, sagen wir mal, wenn es auch noch 2 oder 3 Jahre wären, wahrscheinlich ein Ende absehbar, was Ihnen ja bleiben kann. Ein Leben lang ist die Literatur. Wie haben Sie überhaupt zur Literatur gefunden?
Also ich habe zur Literatur sehr früh gefunden. Anfangs war es wirklich pure Unterhaltung. Ich bin immer mit einer Extratasche Bücher angereist und das war meistens so Agatha Christie und Stephen King, also wirklich so Page-Turner, die man in einem Abend durchlesen konnte. Und irgendwann hat dann mein Vater mir Schuld und Sühne von Dostojewski mitgegeben. Ich weiß noch genau, da war ich in Australien und es war mein erstes großes Match auf großer Bühne und ich hatte dann auf einmal so am Tag vorher wahnsinnige Panik davor zu versagen. Also meine Brust wurde mir ganz eng und ich konnte nicht mehr atmen und ich hatte totale Angst, mich zu blamieren. Und habe dann das Buch aufgeschlagen, angefangen zu lesen. Und jetzt sage ich wieder etwas, das vielleicht nicht für meinen Charakter spricht. Dann als ich gelesen habe, wie schlecht es Raskolnikow in dem Buch geht, ging es mir gleich viel besser, weil es gibt ja jemanden, dem es deutlich schlechter geht als mir selbst. Und da war meine Liebe zur Literatur entdeckt.
Also Literatur ist Trost für Sie?
Trost für mich auf jeden Fall. Und was auch, ich würde sagen, bis heute, was ich nur in der Literatur finde, ist, dass ich dieses komplette Hineintauchen in etwas habe, in ein Buch, wo ich über nichts anderes nachdenken muss. Das heißt, wenn ich stressige Momente habe, wenn ich Angst vor Matches habe, Angst vor Niederlagen, wenn das Leben einfach schwierig wird, waren Bücher immer die einzigen Ausflüchte wirklich, in die ich mich so hineingeben konnte, dass ich an nichts anderes nachdenken musste.
Und das ist ja beim Schreiben auch offenbar so.
Und das ist beim Schreiben auch so. Da fällt es mir allerdings wirklich wahnsinnig schwer, diesen ersten Moment zu überkommen, dieses ich setze mich jetzt hin und mache das. Und dann aber im Schreibprozess selbst ist es sehr, sehr ähnlich zum Lesen, ja.
Sie werden weiterschreiben.
Ich werde weiterschreiben, ja. Ob ich noch weiter veröffentlichen werde, das wird man dann wahrscheinlich in den nächsten 2 bis 3 Wochen sehen.
In den nächsten 2 bis 3 Wochen?
Ich weiß nicht, wie. So, das ist das Schöne. Ich bin ja ganz neu im Literaturbetrieb und ich sage ganz oft so Sachen inzwischen, wo Leute sagen, was? Und dann merke ich, ah, das ist nicht so wie im Tennis. Okay, das funktioniert anders. Ich sag's mal lieber nicht.
Ach, Sie meinen, wenn das Buch jetzt nicht ankommt, dann würden Sie nicht genau weiter veröffentlichen?
Ja, das genau. Vielleicht werde ich dann gecancelt.
Ach,
wird,
was?
Wird man manchmal gecancelt in der Literatur?
Frau Petkovic, Sie sind doch verlieren gewohnt.
Das stimmt. Wenn ich was gelernt habe aus meinem Leben als Tennisspielerin, dann das.
Also, das nächste Buch kommt bestimmt, oder?
Ich denke schon. Ich sitze auch schon wieder und schreibe sehr gerne. Also ich arbeite an Sachen und hoffentlich dann irgendwann auch mit zweitem Buch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau
Petkovic.
Danke
Ihnen. Super.